Ich freue mich immer wieder über das Wort in Römer 8. Man kann darin wohnen, sich baden. Es ist ein herrliches Wort. Und ich wünsche, dass wir noch weiter Zeit haben, uns mit Römer 8 zu beschäftigen. Mich hat sehr das Wort über die Liebe heute berührt. Euch auch, über die Liebe Gottes. Auch wie der Bruder vor dem Brotbrechen diese Verse über die Liebe Gottes einfach vorgelesen hat. Das berührt mein Herz. Gott ist ein Gott der Liebe und er sucht die Beziehung der Liebe. Alles, was er an uns Menschen tut, ist ein Werk der Liebe und die Rettung, die wir erlebt haben, die weitere Versorgung mit seinem Geist ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und er gießt seinen Geist in unser Herz aus, dass wir auch eine Beziehung der Liebe mit ihm aufnehmen können. Der Herr liebt uns Menschen. Und er liebt uns Geschwister. Und er möchte uns noch mehr zu sich ziehen. In Liebe. Wir möchten das Herz des Herrn noch mehr erkennen. Paulus sagt ja, ich will ja ihn erkennen. Wir haben es nicht mit, was weiß ich, einer Unzahl von Göttern zu tun. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der nur fordert und richtet. Natürlich, es wird später ein gerechtes Gericht geben, ja, wie die Bibel sagt. Alle Menschen müssen sterben und danach kommt das Gericht. Aber er ist ein Gott, der rettet, der retten will aus diesem verdorbenen Zeitalter. Selbst retten will aus unserer religiösen Vergangenheit, in der auch der Paulus gesteckt hat. Nicht wahr? Er schreibt ja über sich selbst in Kapitel 7, wie er gekämpft hat, um das Gesetz zu erfüllen. Er war ein genauer Mensch und er wollte alles genau machen. Und er hat sich sehr angestrengt. Und er hat es nicht geschafft. Er ist gescheitert. Und zum Schluss sagt er, ich elender Mensch. Wir haben das letzten Sonntag schon gehört. Ich elender Mensch. Aber gleich daraus sagt er, Gott sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Müssen so oft mal sagen, Gott sei Dank durch Jesus Christus. Jedes Mal, wenn du ihn berührst, sagst du, Gott sei Dank durch Jesus Christus. Das ist die wahre Erfahrung des Herrn, des Geistes, wenn wir das sagen können. Der Herr gibt sich selbst als den Überwinder in unserem Leben. Erstmal rettet er uns heraus aus der Welt, aus der Gottferne, aus unserer Sünde, aus dem Fleisch. Und dann versorgt er uns weiter. Nicht wahr? Ich werde einmal gerettet. Und einmal nehme ich den Herrn in meinem Leben auf. Und das ist der Start, dass wir immer wieder neu den Herrn in Anspruch nehmen und genießen und erfahren und seine Herrlichkeit, seine Kraft erfahren. Was ist das für eine Kraft? Wir wollen das heute mal betrachten. Wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen. Das, was uns unmöglich war, das hat Gott getan. Er hat es getan, indem er seinen Sohn gab als Opfer für unsere Sünden. Opfer für unsere Sünden. Das war der erste große Schritt, den der Herr für uns vollbracht hat. Er ist um unserer Sünde willen gestorben. Und die Schrift sagt, wenn wir an ihn glauben und ihn aufnehmen, ihn, den Gekreuzigten, aufnehmen in unser Leben, dann sind wir auch gestorben und sind unsere Sünden gestorben, ist unser altes Leben gestorben. Und wir können ein neues Leben anfangen, in Freiheit, ohne Vorwürfe. Gott macht keine Vorwürfe. Er will nur retten. Er will retten bis zum Äußersten. Erst rettet er uns von der ewigen Verdammnis, wenn wir ihn aufgenommen haben. Und dann rettet er uns Stück für Stück weiter in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Denken. Und dann sind wir auch schon bei dem heutigen Thema, unser Denken. Er will unsere ganze Seele erretten. Aber jetzt beschreibt Paulus, wie unser Denken gerettet wird. Warum das? Unser Denken ist der führende Teil in uns. Es ist für uns auch irgendwo offenbar, was wir denken. Das ist nicht irgendwo ein Geheimnis. Ich weiß, wo meine Gedanken hingehen. Nicht wahr? Einmal hier, einmal dort. Und nicht immer denken wir Gutes. Und da scheint der Geist hinein. Und da will er auch ansetzen. Und da will er uns mit hineinnehmen in seine Mitarbeit. Wenn immer wir merken, wo wir uns befinden in unserem Denken, da scheint der Geist. Da scheint der Geist. Wenn wirklich der Geist in uns ist und wir wirklich gelernt haben, auf den Geist zu hören. Du kannst es natürlich auch anders machen. Vor ein paar Tagen habe ich was gesucht im Wort und habe auch das versucht im Internet zu finden. Und dann kam ich auf eine Seite von einem Prediger und der gab also eine lange Liste von 23 Punkten, die man am Abend lesen soll. Zum Beispiel habe ich heute schon negativ über jemanden gedacht. Das musst du bekennen vor dem Herrn. Hast du sonstiges Übles gedacht? Es sind 23 Punkte, ich weiß ja nicht mehr auswendig, möchte euch nicht damit langweilen. Aber eins ist mir dabei klar geworden. Der Geist ist sehr, sehr genau. Der Geist ist sehr genau. Ich muss jetzt nicht eine Liste vor mir haben, aber wem es hilft, dem hilft es. Und es ist nicht einmal schlecht. Es ist nicht einmal schlecht. Es sind lauter gute Dinge, die da erwartet werden. Aber wenn der Geist redet, meine ich, ist er noch viel genauer. Und ich muss darauf achten. Es ist eine sehr wichtige Erinnerung des Geistes. Und es ist eine wichtige Mitarbeit meinerseits mit dem Geist. Wenn ich sofort, wenn der Geist reagiert, sofort auch schalte. Schalte und mich hinwende zum Herrn, wo die Errettung ist. Das Wesen des christlichen Glaubens ist nicht, jetzt nimm dich mal zusammen und überwinde die Sünde. Es ist, wende dich zum Herrn. Bei ihm ist Überwindung. Ich bin aber voll aktiv. Der Herr kann auch manchmal sagen, lass das jetzt Schluss. Ja? Und dann lässt du es. Aber es ist wichtig, dass ich zusammenarbeite mit dem Geist, der mir Licht gibt. Hast du heute schon etwas Negatives über Geschwister gedacht? Nein, wir kommen hier in der Versammlung zusammen und wir lieben einander und ich bete für jeden, der in die Versammlung kommt. Oder kommt jemand in die Versammlung und plötzlich ist ein negativer Gedanke in deinem Herzen. Ihr seht, Geschwister, wenn wir eine Reaktion in uns haben, das geht nicht. Bete für den Bruder, bete für die Schwester. Dann war die Reaktion richtig. Also wir sind nicht vollkommen, das will ich nicht sagen. Aber der Herr gibt uns die Möglichkeit, uns zu wenden. Uns zu wenden zu ihm, der Vollkommene ist. Er hat schon das meiste und fast alles vollbracht. Und er hat am Kreuz alles erledigt, was uns im Wege steht. Und er ist auferstanden von den Toten. Und er wurde zum Geist, der das Leben gibt. Und dann hat er sich selbst hinein ausgeteilt in unser Leben, in unser Wesen. Und jetzt leben wir mit ihm zusammen. Das ist so ein wunderbares Leben. Ja, eigentlich muss die ganze Welt doch das annehmen. Er ist das ewige Leben. Wo bekommst du denn heute ewiges Leben? Ja, nur bei Jesus. Der Herr ist der Herr. Gott, der uns erschaffen hat. Er bietet uns nicht nur natürliches Leben an, er bietet uns sein ewiges Leben an. Und das im Geist. Ja, ich will anfangen mit Vers 3 noch einmal. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war. Traue nicht deinem Fleisch zu viel zu, dein Fleisch ist schwach und es wird schwach bleiben. Das Fleisch ist Fleisch und wird sich nicht verbessern. Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Sein Tod war eigentlich das Zeichen für die ganze Welt, dass Gott die Sünde verdammt hat. Aber in dieser Form, dass er alle Sünde der Welt auf diese Person Jesus Christus, auf seinen Sohn Jesus Christus legte, um die Sünde an ihm zu verdammen und wir sozusagen frei werden. Vergebung haben und auch frei werden, praktisch frei werden von der Sünde. Und das beginnt, ja, wo beginnt er jetzt? In unserem Verstand. Ich lese weiter Vers 4. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also Geist und Verstand müssen wir schon unterscheiden. Ja. Unser Geist ist der tiefste Teil in unserem Sein. Und der Verstand ist relativ äußerlich. Wenn der Geist in uns hineinkommt, so wohnt er in unserem Geist und möchte von da aus auch unseren Verstand einnehmen. unser Denken, unsere Person umwandeln in das Bild von Jesus Christus. Immer ein Stückchen mehr Veränderung. Geschwister, wir sind für Veränderung. Alles, was wir tun im Geist, ist auf Veränderung ausgerichtet. Kommen wir in die Hausversammlung, erwarten wir was? Eine gute Gemeinschaft?
Den Geist!
Und was will der Geist? Der Geist will uns verändern. Genau. Nicht wahr? Du bist schon über 80, Frieda, und ich glaube, du willst dich immer noch verändern. So kenne ich dich. Du hörst auf den Geist. Gerhard bestätigt das. Ja, gesegnet seid ihr. Ich auch. Ich will auch mich verändern und ich freue mich auch, wie das Wort immer wieder neu zu mir spricht. Warum spricht denn das Wort? Es spricht auf Veränderung hin. Und es spricht auf Veränderung hin, dass wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Die ganze Welt hat keine Chance. Was macht sie? Sie wandelt nach dem Fleisch. Sie hat keine Alternative. Jetzt wir haben Gottes Geist in uns. Und das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und des gesunden Sinnes. Und da können wir was erwarten. Keinen Automatismus, sondern aktive Zusammenarbeit mit diesem Geist. Denn dieser Geist will in unserem täglichen Leben aktiv sein. Das ist jetzt mal der Umgang jedes Einzelnen mit diesem Geist Gottes, mit diesem Geist Jesu Christi, der in uns wohnt und in uns bleibt. Herr Jesus Christus, o Herr, er sagt hier, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also unser Leben ist jetzt nicht nur darauf ausgerichtet, unser Leben zu verwirklichen, alle unsere fleischlichen Begierden zu erfüllen, alle unsere Wünsche zu erfüllen, alle unsere Ideen zu verwirklichen, alle unsere Pläne zum Abschluss zu bringen und zur Weiterentwicklung, sondern es ist, und Gott, der ja unser Bestes will, Gott will unser Bestes, muss uns immer im Sinn sein. Wir wollen oft das, vom Fleisch her gesehen, wollen auf das, was uns verdirbt. Aber Gott will immer das Beste für uns. Glaubt ihr das? Das sind eigentlich so solche Selbstverständlichkeiten, aber ich habe den Eindruck, ich muss es nochmal betonen. Gott liebt uns und will das Beste für uns. Und er gibt den Geist in unser Herz, damit dieses Beste auch erfüllt wird. Nur eine Nebenbemerkung. Das Beste. Vielleicht denken wir verpassen was in diesem Leben. Aber ich kann euch versichern, wir verpassen nichts. Manchmal dachte ich so, das war eine gute Gelegenheit, die habe ich verpasst. Da hätte ich was. Da hätte ich anders handeln sollen, dann hätte ich jetzt so und so viel mehr Gewinn gemacht. Ja, wir denken oft so materiell. Aber wir haben nichts verpasst. Entscheiden, ob wir was verpasst haben, wird sich hinterher, nach unserem Leben, da ist wird entschieden, was haben wir in unserem Leben verpasst. Und da werden wir vielleicht jammern und klagen, was wir in unserem Leben alles verpasst haben. Der Herr hat uns so viel gegeben und er hat uns den Geist gegeben, er hat uns sich selbst gegeben, das Höchste, was es gibt, den größten Schatz, die größte Kraft, dass wir ein Leben in Gemeinschaft mit ihm führen, dass wir ein Leben des Geistes führen. Und wir verpassen so viele Gelegenheiten. Das werden wir bereuen. Ich bereue schon jetzt so manche Gelegenheit, die ich verpasst habe für den Geist. Ja, aber wir wollen lernen, nach dem Geist zu wandeln. Der Geist meldet sich. Besonders, wenn wir ihn nähren und pflegen. Wenn wir Gemeinschaft suchen. Wir sind ja nicht alleine in der Gemeinde. Auch wenn jeder seinen individuellen Kampf kämpft. Aber wir sind nicht alleine. Und wir stärken uns gegenseitig, nicht? In diesem Kampf, den wir auch individuell führen. Und wenn wir jetzt hier von diesen Versen sprechen, dann ist es ein individueller Kampf. Vers 4, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die nach dem Fleisch sind, die sinnen auf die Dinge des Fleisches. Das ist zielgerichtet. Ihre Motivation ist das Fleisch und ihr Ziel ist wiederum das Fleisch. Wir müssen uns auch über unsere Motivation klar werden. Denn selbst wenn wir den Geist haben, haben wir immer noch Fleisch. Und das Fleisch drängt immer in eine bestimmte Richtung. Das Fleisch drängt immer in eine bestimmte Richtung, nämlich mehr Fleisch. Deswegen, wir dürfen nicht das Fleisch füttern, sondern den Geist, nicht? Ihr kennt von der Jugendkonferenz dieses Bild, nicht wahr? Ein Wagen in der Mitte mit zwei Achsen rechts und links und Pferde davor, nicht? Und jedes Pferd soll jetzt in seine Richtung ziehen. Das eine Pferd ist das Fleisch und das andere Pferd ist der Geist. Und was musst du machen, dass der Geist gewinnt? Was? Ihn nähren. Ja, das Pferd, den Geist, was in diese Richtung zieht, musst du gut füttern. Nur gut füttern. Und das andere, lass es verhungern. Macht nichts. Aber das, was in den Geist zieht, das musst du nähren. Und das macht deinen Geist stark. Und so soll uns dieses Pferd des Geistes aus jedem Schlamm herausziehen. Das macht es auch. Wenn du einen starken Geist hast, lob den Herrn. Er zieht dich durch. Er zieht dich raus. Er leitet dich. Haben wir auch hier in Kapitel 8 gelesen. Alle, die durch Gottes Geist geleitet werden, die sind Gottes Söhne. Was macht denn diese Leitung? Es zieht den Karren weg vom Fleisch. Davor steht, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben müssen. Werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Also hier ist der Geist, der zieht und ich bin auch noch aktiv im Geist und töte das Fleisch. Die Handlungen des Fleisches. Ich muss das Fleisch nicht töten, denn wenn ich wirklich sehe, was der Herr an mir getan hat, am Kreuz, da ist das Fleisch mitgetötet worden. Und wenn ich bekenne, Herr, ich danke dir für dein Tun am Kreuz, mein Fleisch ist mit dir getötet worden, dann werde ich frei. Ich muss nur aktiv sein. Herr Jesus, ihr seht, es ist hier ein Kampf zwischen Geist und Fleisch. Und die Schrift sagt ja auch, wer auf das Fleisch sät, also wer das falsche Pferd füttert, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und dazu ist der Herr Jesus gekommen, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Und damit wir ewiges Leben ernten. Ja, darum ist der Herr gekommen. Wer nach dem Fleisch ist, der sinnt auf die Dinge des Fleisches. Wer aber nach dem Geist ist, der lenkt sein Denken auf die Dinge des Herrn, auf die Dinge Gottes. Macht es euch auch zur Gewohnheit, dass ihr täglich einen guten Teil eurer Zeit auf die Dinge Gottes richtet. Wenn wir das nicht regelmäßig machen, fürchte ich, dass wir es gar nicht machen. Nach eigener Erfahrung sage ich das. Denn die Gesinnung des Fleisches ist tot. Also dem Fleisch nachzudenken ist tot. Was wollen wir sein? Tot oder lebendig? Im Herrn natürlich. Ja, wir wollen lebendig sein. Ich will lebendig sein, nicht tot. Und wer noch ein bisschen lebendig ist, der merkt auch, da schleicht sich Tod ein. Da müssen wir gleich reagieren. Der Feind macht es nämlich so trickreich, dass er den Tod so langsam bringt. Dass du es gar nicht merkst. Und plötzlich merkst, oh, du bist ja völlig im Tod. Du hast gar keinen Hunger mehr nach dem Herrn. Du siehst seine Liebe gar nicht mehr. Du hast gar keine Beziehung mehr zu ihm. Wir wollen das nicht erleben. Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Friede. Leben und Friede. Wer will nicht Leben und Friede? Da ist es, im Geist. Sinne dem Geist nach. Nimm das Wort dazu. Bete. Ob nicht hinterher oder währenddessen du es tust, Leben und Friede kommt. Es ist eigentlich so einfach. Die Gesinnung des Fleisches nämlich ist Feindschaft gegen Gott. Denn es ist dem Gesetz Gottes nicht untertan und kann es auch nicht. Feindschaft gegen Gott, das ist stark. Feindschaft gegen Gott, das waren wir doch mal. Das waren wir mal, Feinde gegen Gott. Feinde Gottes. Und jetzt sind wir aber erlöst, sind in die Gemeinschaft, in die Liebe Gottes mit eingeschlossen. Wie kann ich da wieder ein Feind Gottes sein? Das ist doch schlimm. Das darf nicht sein. Das ist ein Widerspruch. Das passt nicht zusammen. Feindschaft gegen Gott. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Gut, es spricht die an, die Gott wirklich gefallen wollen. Ja, und wir wollen ja alle Gott gefallen, oder? Wollt ihr nicht Gott gefallen? Ich will Gott gefallen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn und will ihn gefallen. Meine Liebe zu ihm macht mich schon aktiv, ihm mehr zu gefallen. Aber es gibt auch solche, die sagen, oh ja, jetzt bin ich im Fleisch, jetzt gefalle ich Gott nicht, aber andermal bin ich wieder im Geist und da gefalle ich Gott. Wir dürfen mit Gottes Wohlgefallen nicht so locker umgehen, Geschwister. Ich warne euch. Das ist ein wichtiger Punkt, Gott zu gefallen. Ich will Gott gefallen. Und auch keinen Raum lassen für das Fleisch. Es geht weiter, Geschwister. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, dieses Wort wohnt ist schon etwas Besonderes. Wenn Gottes Geist in uns wohnt, da hat er sich bequem gemacht. Er ist nicht nur ein Gast da, wie, was weiß ich, ein Hotel hat viele Gäste, nicht wahr? Die übernachten ein, zwei Nächte und dann sind sie wieder weg. Sondern da hat der Geist Wohnung gemacht. Er hat die Wohnung gekauft mit seinem Blut und er möchte darin wohnen. Er ist da, um sich auszubreiten in mir. Er wohnt zuerst in meinem Geist, um dann sich auszubreiten und Wohnung zu machen, auch in meinem Verstand. Darum wird immer wieder hier die Gesinnung angesprochen. Der Verstand soll mehr berührt werden. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Also, er ist nicht sein. Klar, das charakterisiert jeden gläubigen Christen. Er hat Christi Geist in sich und ist sein. Aber wer ihn nicht hat, ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Also der Geist in mir ist Leben. Nachdem ich wiedergeboren bin, ist der Geist in mir Leben. Und der Leib ist tot. Warum? Wenn Christus in mir ist, ist der gekreuzigte Christus in mir. Und in Gottes Augen bin ich mit Christus gestorben. Und der Leib mit allen seinen fleischlichen Begierden ist mitgestorben. Und ich mit meiner Seele, mit meiner gefallenen Seele, bin auch mitgestorben. Ist doch ein Evangelium. Da ist die Lösung für alle Überwindung. Der Geist ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der Leib um der Sünde willen ist gestorben. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wieder das Wort wohnt, der Geist dessen, Gottes, der in euch wohnt, ja, wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jetzt, Geschwister, breitet sich der Geist nicht nur in meinem Verstand aus, sondern auch noch in meinen Leib und wird den lebendig machen. Gibt ihm Leben. Erfrischt ihn. Das hat jeder schon erfahren von uns, nicht wahr? Komm müde von der Arbeit und der Geist sagt, du, jetzt setz dich ein bisschen hin, lies ein bisschen. Nein, ich habe keine Lust. Ich bin müde, ich bin fertig von der Arbeit. Jetzt muss ich erstmal alle Viere von mir strecken. Aber dann sagst du, nein, ich gehe doch zum Wort jetzt. Und dann liest du das Wort und betest es mit dem Herrn und plötzlich kriegst du einen Zustrom an Leben und merkst, ich bin gar nicht mehr so müde. Oder wir heute Morgen, ja, so früh aufstehen und dann zur Versammlung. Also war noch nie so müde in der Versammlung wie heute und nicht wahr? Hinterher hörst ein paar Zeugnisse, singst ein paar Lieder mit, feierst gemeinsam mit anderen den auferstandenen Christus und bist belebt. Was ist denn das? Das ist der Geist, der deinem sterblichen Leib Leben gibt. Lob den Herrn. Er macht uns lebendig. Und selbst wenn wir sterben, wird er uns mal lebendig machen. Geschwister, so arbeiten wir mit dem Geist zusammen. Wir haben jetzt heute nur diesen kleinen Bereich berührt. Die Überwindung des natürlichen Menschen, die Überwindung des Fleisches, indem wir einfach uns auf den Geist ausrichten. Das ist eine Ausrichtung, ja. Das Fleisch ist ausgerichtet auf Fleisch. Der Geist ist ausgerichtet nach mehr Geist. Und dieser Geist wird uns Leben geben. Immer wieder neu, wenn wir uns zu ihm wenden. Und gleichzeitig wird etwas in uns geschehen. Wir werden verändert. Mein Denken hat sich verändert. Aber dadurch, dass ich mich immer wieder zum Herrn gewendet habe. Ich denke heute nicht mehr so wie früher. Ich bin noch nicht perfekt. Sorry. Sollte schon viel perfekter sein. Aber es hat sich was verändert. Und ich glaube, darüber sollen wir uns auch freuen. Es hat sich was verändert. Und wenn ich mich vergleiche, wenn ich manchmal Menschen der Welt gegenübergestellt werde, dann kann ich nur sagen, lobe den Herrn für seine Gnade. Für seine Gnade an mir. Für seine Gnade in Jesus Christus, dass er seinen Sohn geschickt hat, für mich alles zu tragen, mich frei zu machen von aller Anklage der Sünde. Mich frei zu machen, durch ihn zu leben. Mich frei zu machen von allen weltlichen Zielen. Ich habe jetzt ein Ziel, das ist Christus leben. Und ich weiß, es wird zum Schluss, wird es ein gutes Konto sein, was ich beim Herrn habe. Aber ich weiß auch, ich muss dranbleiben. Dranbleiben bis zum Schluss. Ich will, selbst am Schluss will ich noch sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Herr Jesus, ich danke dir für deine große Errettung. Weil ich immer dabei war, dieses zu verwirklichen. Mein ganzes Leben habe ich diese Wendung, diese Ausrichtung geübt. Ja? Die Gedanken des Geistes sind Leben und Friede. Gedanken des Fleisches sind Tod. Also ich wähle Leben und Friede. Ich wähle den Geist. Ich wähle den Herrn, der mir so eine Gnade gegeben hat. Lob den Herrn. Ja, möge der Herr uns weiter Gnade geben. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen im Römer 8 bleiben. Heute war ein bisschen ein schwieriger Punkt. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen, dass hier geschrieben wird, einmal von Gottes Geist, dann Christi Geist, Christus in uns, Gott, der Geist dessen, der Jesus, also der Geist Gottes in uns. Was ist jetzt in uns? Und was ist der Geist? Es gibt nur einen Gott, einen Geist. Es ist der Herr Jesus in uns, der hier gelebt hat, auf der Erde, der gekreuzigt wurde, auferstanden ist, zum Geist wurde, der das Leben gibt. Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Gottes Geist, der jetzt in uns ausgegossen ist, eine neue Qualität bekommen. Es ist ergänzt worden durch dieses wunderbare menschliche Leben, durch das Kreuz, durch die Auferstehung, dass wir jetzt auch praktisch damit leben und arbeiten können. Nicht wahr? In der Erfahrung erfahren wir einen Geist. Ob du ihn jetzt Gottes Geist nennst, Christi Geist, Geist, so wie es hier beschrieben ist in Römer 8. Wir brauchen uns nicht lange über die Dreieinigkeit die Köpfe zu zerreden. In der Erfahrung ist es immer derselbe Geist und derselbe Herr. Natürlich, es gibt Unterschiede zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Geist, aber es ist der eine wunderbare Geist. Lob den Herrn.